Frank Orest, Sie gelten als Mitbegründer der deutschen Hospizbewegung und einer der ersten Sterbeforscher. Sie haben sich schon in den 70er Jahren damit beschäftigt, mit diesem Thema. Da waren Sie gerade etwas über 30 Jahre alt. Was treibt einen jungen Mann an, sich mit dem Sterben zu beschäftigen?
Ja, vermutlich liegen die Gründe bereits in meiner Geburtszeit oder in den Jahren danach. Ich bin in Italien geboren, und zwar während der Zeit des Nationalsozialismus und des Krieges, 1942. Das heißt, es gibt die Weisheit, dass Menschen, die geboren werden, denen begegnen, die gerade die Welt verlassen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das müssen aber eine ganze Menge gewesen sein. Viele Menschen, die während des Krieges gestorben sind. Und ich glaube sogar zu wissen, welchen Leuten ich da begegnet bin, als Mensch, der sich anschickt, auf die Erde zu kommen. Dann geschah es, dass ich die Malaria-Erkrankung bekam.
In Italien?
In Italien,
oder
ja.
War das üblich zu der Zeit, dass man da Malaria bekommen
konnte? Ja, in den Po-Sümpfen, in dem Delta des Po, da gab es also damals noch Tsetsefliegen. Und eine der letzten muss mich wohl erwischt haben. Das war während der Kriegszeit etwas schwierig, weil Penicillin nur den Soldaten gegeben wurde und nicht der Zivilbevölkerung. Das heißt, ich habe meine Kindheit vor allen Dingen mit reinen Chinin gehabt, die sehr bitter sind, erlebt. Und damit, dass meine Mutter alle halben Stunden eine Wadenwickel machte, damit das Fieber gesenkt werden konnte. Ich habe also mein Leben im Grunde genommen meiner Mutter zu verdanken, die also auch 24 Stunden das gemacht hat. Da bin ich dann dem Tod begegnet.
Sie haben mal gesagt, ich habe damals jedes Jahr den Tod erlebt und überwunden. Das heißt, es kam dann regelmäßig wieder, diese Erkrankung?
Ja, die ist mit der sogenannten Pubertät dann ausgewachsen. Aber bis dahin habe ich also die gesamte Kindheit eigentlich alljährlich meine Fieberanfälle gehabt. Immer in der Gefahr, dass das Fieber zu hoch werden würde, sodass ich es nicht überleben würde.
Und wenn Sie sagen, ich habe den Tod erlebt und überwunden, wie war das? Also Sie waren richtig in Fieberträumen oder Sie waren weggetreten? Oder
ja, ich habe heute noch gute Erinnerungen an diese Träume. Das waren Träume, wo etwas auf mich zukommt, was mich überrollt und mich zerquetschen will. Also wie als würde man in eine Dampfwalze geraten. Solche Bilder, die auch heute immer noch mal hin und wieder vorkommen. Und dann erinnere ich mich daran. Ja.
Also ein sehr eindrückliches Erlebnis.
Ja, und zwar auch ein sehr beängstigendes Erlebnis. Und ich habe nun versucht, als Wissenschaftler und dann als Schriftsteller und als Dichter, im Grunde dem Tod und dem Sterben eine andere Seite abzugewinnen. Also mit der Meinung, das kann es nicht gewesen sein. Das allein, die Angst, die Bedrückung, die Dampfwalze. Es muss noch eine andere Seite geben.
Da kommen wir gleich noch zu. Kommen wir noch mal zu Ihrer Kindheit. Sie sind ja in Ferrara geboren.
Ja.
Und haben Deutsch gesprochen, Italienisch?
Ich hatte deutsche Eltern, aber ich hatte italienische Paten. Und zu diesen Paten gehörte auch ein Arzt, der später Gynäkologe des Vatikans wurde. Mein Patenonkel hat mich dann als pubertierender Junge in die Kreissäle genommen als Gynäkologe, sodass ich dort also auch die Entstehung von Leben, aber auch die Gefährdung des Lebens von der ersten Minute an erleben durfte als pubertierender Junge. Also mit 14 Jahren mit einem weißen Kittel in einen typischen Kreissaal, also wirklich kreisförmigen Saal gebracht, wo die Frauen im Kreis in Kabinen lagen, wo in der Mitte der OP-Tisch war. So war das damals noch eingerichtet und so habe ich das erleben dürfen, ja.
Sie waren ein ernsthaftes Kind, oder? Es klingt ein bisschen so. Das hätten Sie sich schon früh über tiefe Dinge Gedanken gemacht.
Ja, also ernsthaft, ja. Also ich hatte auch andere Seiten. Ich habe sehr gerne Musik gemacht, habe sehr viel gesungen vor allen Dingen. Ich habe sehr viel Sport gemacht dann. Nachdem diese Gefährdung gewissermaßen überwunden war, bin ich in den Gerätefünfkampf gleich gegangen, also in eine der schwierigsten sportlichen Disziplinen, und habe versucht, dort eben auch eine andere Seite des Lebens kennenzulernen.
Was hat denn Ihre Eltern nach Italien verschlagen?
Naja, 1940, 41, da gab es Menschen, die aus dem Reichsgebiet flüchteten, weil sie inhaltlich mit dem Nationalsozialismus nicht zurechtkamen, aber sie sind dann geflüchtet zu befreundeten Völkern, und das war dann Italien. Das haben mehrere gemacht. Das hat zum Beispiel Armin T. Wegener gemacht, der sich dann später, beziehungsweise vorher, mit den Armeniern und dem Armenier-Genozid auseinandergesetzt hatte, der ebenfalls Lektor für deutsche Sprache an der Universität in Padua war, während mein Vater eben Lektor für deutsche Sprache an der Universität in Ferrara war.
Und haben sich Ihre Eltern dort wohlgefühlt?
Ich denke schon. Also es gibt sehr, sehr viele Freunde, mit denen ich auch bis heute Kontakt habe. Ich habe inzwischen Kontakt auch mit den Kindern und den Enkelkindern der ehemaligen Freunde in Italien. Habe meinen 65. Geburtstag dann in Ferrara gefeiert, und die Ferrareser Presse hat sich da drauf gestürzt, weil sie sagten, da kommt also jemand zurück in seine Heimatstadt. Es war auch wirklich so etwas wie ein Gefühl, nach Hause zu kommen.
Haben Sie noch Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester und eine, die allerdings, also den Bruder, der eben permanent auf der Grenze zwischen Leben und Tod gelebt hat, eigentlich als Bedrückung erlebt hat. Denn natürlich haben meine Eltern sich um mich gekümmert und dadurch die Zuwendung meiner Schwester entzogen. Das ist mir heute sehr klar, dass sie so etwas war wie ein Schattenkind.
Das hat sie auch als bedrückend empfunden.
Ja, sie hat es bedrückend empfunden, und ich empfinde es heute als eine nachträgliche Bedrückung.
Sie sind dann zum Studium nach Deutschland gegangen?
Nach dem Kriege nach Deutschland zurückgezogen, als Flüchtlinge aus Italien. Nachdem eben in Italien der Putsch war gegen Mussolini, mussten die Deutschen raus. Meine Mutter ist dann geflohen mit uns Kindern. Und so kamen wir dann wieder nach Deutschland. Ich wurde dann mit 18 aufgefordert, mich zu entscheiden, ob ich Italiener oder Deutscher sein möchte, und habe mich dann für Deutschland entschieden. Und so habe ich dann also auch in Deutschland studiert und war in Deutschland auf der Schule, habe hier Abitur gemacht und so weiter.
Sie haben ja sozusagen die Themen Ihrer Kindheit fortgesetzt, wenn ich das mal so sagen kann, also Theologie, Philosophie, Archäologie und Kunstgeschichte. Und Sie haben 1977 schon ein Buch geschrieben zum Umgang mit Sterbenden. Wie kamen Sie zu der Hospizbewegung? War das nicht, wenn ich mich richtig erinnere, hat die ja britische Wurzeln, ne? Gab es das überhaupt in den 70er Jahren schon in Deutschland?
Ja, das ist richtig. Nur, da bin ich dann eben selber erst drauf gestoßen. Das war nicht gewissermaßen der Impuls. Der Impuls kam aus der politischen Situation damals, 68er-Bewegung. Ich habe 1968 geheiratet, und da hatten wir als Studenten natürlich eine politische Orientierung. Und ich hatte mich beschäftigt mit Friedenserziehung. Das war so der erste große wissenschaftliche Bereich, mit dem ich mich betätigte. Und ich suchte gewissermaßen nach einer Unfriedensstruktur innerhalb der alten Bundesrepublik und fand diesen Unfrieden in der Betreuung der alten, schwerkranken Menschen, die damals eben betreut wurden, wenn sie zum Sterben kamen, in Badezimmern, in Abstellräumen. Man kümmerte sich nicht um sie. Das Sterben macht jeder mit sich selbst aus. Pflege und Ärzte und so weiter brauchten sich nicht darum zu kümmern. Das war für mich eine Unfriedensstruktur. Nun wollte ich diese Unfriedensstruktur versuchen zu untersuchen. Ich bin dann sofort 1974 nach London geflogen, um mir die Einrichtung von Cicely Saunders, das erste Hospiz dort, anzuschauen.
Sie geht ja als die Gründungs...
Das war die Gründung, Frau, ja, die Gründerin.
Gründerin der Bewegung.
Der Hospizbewegung, ne? Ja. Genau, ja. Und dann kam natürlich hinzu, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Frau Kübler-Ross ihre Bücher veröffentlichte, wobei ja die sogenannte Phasenlehre der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod mir sofort sehr unheimlich war, weil gerade als Erziehungswissenschaftler habe ich ein schlechtes Verhältnis zu irgendwelchen Tricks, zu Regeln. Hatte keine gute Beziehung zu einer Regelhaftigkeit des Sterbens, wie es auch keine Regelhaftigkeit beim Geborenwerden gibt.
Ja, wie war das da in diesen ersten Hospizen? War das etwas, wo Sie gesagt haben, das beeindruckend? Das ist eine Form von Sterben, wie Sie sich das vorstellen können?
Ja, ich suchte natürlich bei der Suche nach der Friedensstruktur in den Unfriedensstrukturen, suchte ich nach wirklichen Alternativen. Wonach bemesse ich denn eigentlich, dass dies oder jenes Verhalten von Pflegekräften oder von Ärzten nicht richtig ist? Mhm. Das kann man ja nur als Wissenschaftler sagen, wenn man einen Maßstab hat für das Richtige.
Ja, eigentlich die Zufriedenheit des Sterbenden, oder? Das ist der Maßstab.
Ja, den haben wir später gefunden. wir mussten eigentlich zum Beispiel Würde definieren für uns. Was ist würdelos? Also das Alleingelassensein, eben das Badezimmer, das Sterben im Badezimmer, das ist würdelos. Mhm. Oder die Abwertung des Menschen in seinem hohen Alter, wenn er dort abgewertet wird, ist es würdelos. Und auf die Art und Weise entdeckt man eine Würde, die ganz tief in den Menschen verankert ist, die versteckt ist in den Menschen. Wenn es in unserem Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist das zunächst nicht eine Forderung, ein Appell, sondern ist eine Feststellung. Sie ist unantastbar, weil die Würde jedes Menschen ganz tief in ihm sitzt. Wenn die Nationalsozialisten versucht haben, den Juden ihre Würde zu nehmen, mussten sie im Endeffekt eigentlich feststellen, dass sie das nicht konnten. Sie kamen an diese Würde selbst durch Gaskammern nicht heran. Hm. Und insofern hatte ich bei dem Weg, die Würde der Menschen nun zu definieren, einen Maßstab, der sich dann doch letztlich auf das Selbstbewusstsein, auf die Persönlichkeit, auf die Individualität des Menschen bezieht.
Jetzt gab es in den Zeiten, von denen Sie ja sprechen, aber doch noch viel mehr intakte Familienstrukturen. Das heißt, Menschen starben ja auch im Kreis der Familie, ne? Umsorgt.
Ja, obwohl wir zu Hause. Also die Untersuchungen liefen dann ja Anfang der 70er Jahre. Und da mussten wir feststellen, dass es einen ganz großen Trend gab. Man sprach damals schon von einer Todespornografie. Das heißt, ja, der Tod war hauptsächlich im Fernsehen und so weiter, war er präsent, aber den Menschen war er eigentlich entzogen. Mhm. Die Friedhöfe waren aus den Städten verbannt worden, also aus den Innenstädten, sie waren an die Peripherien der Städte gelegt worden. Die Altenpflegeheime wurden ebenfalls an die Peripherie der Städte gelegt. Das heißt, man wollte versuchen, den Menschen die Konfrontation mit dem Sterben und dem Tod möglichst zu ersparen. Mhm. Und als politisch denkender Mensch habe ich dann natürlich auch bei Karl Marx nachgelesen. Und da steht eben, die Todesangst dient dazu, den Proletarier zur Sklavenarbeit anzuhalten. Das heißt, die Todesangst, die wir für natürlich hielten, ist aus dieser Beobachtung heraus nichts Natürliches, sondern etwas, was konstruiert wird, was den Menschen vermittelt wird, ohne dass sie sich dagegen wehren können und sogar mit schlechten Hintergedanken, nämlich die Menschen zur Sklavenarbeit anzuhalten. Nun komme ich aus Dortmund. Dortmund ist Industriestadt. Man konnte feststellen, wo solche Sklavenarbeit stattfand, damals noch in, an Fließbändern, an Hochöfen und so weiter, um die Menschen dazu zu bringen, das zu ertragen, sage ich ihnen, wenn du diese Arbeit nicht machst, dann hast du keine Arbeit und dann gehst du kaputt. Und das funktioniert vor allen Dingen, wenn ich ihnen Angst mache vor dem Tod. Also wird die Todesangst zu etwas Künstlichem.
Gewisse Entfremdung auch sozusagen, ja, vom Sterben, Tod. Ja, ich sah mich dann
gezwungen, gewissermaßen diese Entfremdung zu überwinden. Mhm. Den Tod wieder als etwas Eigenes, etwas ganz Persönliches, etwas Individuelles, nur diesem Menschen Gehörendes zu entdecken. Nicht etwas, was von außen gesteuert wird.
Und wie haben Sie dann die ersten Hospize in Deutschland mit gegründet? Wie ging das?
Ja, nun hat das dann von den 70er Jahren noch bis 1985 gedauert, bis das erste Hospiz in Deutschland errichtet wurde.
Wo war das?
Das war in Recklinghausen, beziehungsweise vorher in Aachen, wobei in Aachen das eigentlich eine Abteilung innerhalb eines Altenpflegeheims war. Ein wirklich selbstständiges Hospiz entstand erst in Recklinghausen. Aber das heißt, beide Hospize waren eben in Nordrhein-Westfalen. Und ich war eben auch in Nordrhein-Westfalen, also wurde ich gebeten, gewissermaßen mit meinen Untersuchungen über das Sterben in Altenpflegeheimen, gewissermaßen der Regierung zu helfen, zu verstehen, was ist denn eigentlich Sterbebegleitung, was ist Hospiz? Der Begriff Hospiz galt ja damals noch als eigentlich ein Wort für ein Gasthaus, also für ein Hotel. Es gab Hospize auf Wanderwegen. Das berühmteste Hospiz war eben oben am St. Bernhard. Bei der Überschreitung über die Alpen ging man in ein Hospiz und übernachtete dort. Nun haben wir den Begriff Hospiz gewählt als gewissermaßen Herberge oder Gaststätte auf dem letzten Weg, auf diesem letzten Pfad des Menschen, wo er dann Station machen kann, bis er dann
wirklich
stirbt.
Also auch als Zeichen für einen Übergang in eine andere Station sozusagen, ne? Nicht ein abruptes Ende in irgendeinem kalten Badezimmer.
Ja, und da kam mir natürlich zugute, Sie sagten gerade, zu einem anderen Leben möglicherweise, da kam mir natürlich zugute, dass ich eben auch Theologe bin. Das heißt, auch die wissenschaftliche Theologie wendet sich der Frage zu, was wird danach mit dem Menschen nach dem Tode sein? Insofern entsteht so etwas wie eine hospizliche Theologie, nämlich eine, die keine Drohbotschaft mehr enthält, wie sie vorher in der Theologie gesteckt hat. Also die Drohung mit Fegefeuer, Hölle oder Ähnlichem, was einem da alles passieren könnte und mit dem Gericht, sondern jetzt eine frohe Botschaft mit dem Tod zu verbinden, nämlich die eigentliche Botschaft der Erlösung.
Von Schmerzen, dem Übergang, wenn man daran glaubt, ja, ins ewige Leben.
Genau. Und dann eben auch zu erfahren, dass im Sterbeprozess dem Menschen gegebenenfalls jemand entgegenkommt. Wenn die Menschen hier nämlich nicht mehr in der Lage sind, jemanden zu begleiten, und irgendwann kommt der Punkt, wo auch die sogenannten Sterbebegleiter eben nicht mehr begleiten können, in dem Augenblick, sagt die Theologie, kommt dir jemand entgegen, der dich an die Hand nimmt und gewissermaßen in die andere Welt, wie immer sie aussehen wird, hinüberführt.
Und dieser Prozess, sagen wir mal jetzt mal die 70er Jahre, bis das Hospiz dann gegründet wurde, hat Ihnen das die Angst vor dem Sterben genommen? die Sie hatten durch Ihre Kindheitserlebnisse?
Die Angst vor dem Sterben und die Angst vor dem Tod, ja, auf jeden Fall. Nicht die Angst vor Begleitumständen des Sterbens, also vor der Unzulänglichkeit derer, die da angeblich helfen wollen, oder eben auch vor Schmerzen, vor Atemnot oder ähnlichen Begleitumständen. Die Angst ist geblieben und sie ist möglicherweise sogar stärker geworden.
Weil Sie selber älter geworden sind?
Weil ich selber älter geworden bin, weil ich auch unmittelbar damit betroffen bin, mit dieser Thematik, auch jetzt existenziell. Aber auch, weil ja die sogenannte Palliativmedizin, also die Medizin, die dann tätig wird, wenn die Ärzte früher sagten, jetzt können wir für den Patienten nichts mehr tun. Diese Medizin gab es damals noch nicht. Das heißt, diese Medizin, die sogenannte palliative Medizin, ist ebenfalls eine gewissermaßen Erfindung der Neuzeit, bei uns in Deutschland eben auch erst in den 80er Jahren, 1985, 86, mit der ersten Palliativstation in Köln. Und auch die Ärzte haben erst noch lernen müssen, dass Sterben ein Teil des Lebens ist und dass auch im Sterben der Mensch immer noch vorhanden ist und zwar dieser unvergleichbare, individuelle, einzigartige Mensch.
In der Info der Talk heute mit Franco Rest, er ist Mitbegründer der Deutschen Hospizbewegung und Sterbeforscher. Herr Rest, Sie haben sich als Musikstück gewünscht von Evo Pärt ein Stück. Sagen Sie mal was dazu. Was hat das mit unserem Thema zu tun oder mit Ihrem Leben?
Ja, Sie werden es hören, es ist etwas sehr Meditatives. Wir haben festgestellt, dass bei der sogenannten Sterbebegleitung es viele neue Therapieformen gibt und dazu gehört eben auch die Musiktherapie. Die Musiktherapie, da kann man also nicht mit irgendwelcher fremden Musik an den Menschen herantreten, wenn man nicht weiß, was der Mensch vielleicht selber wünschen würde. Dann sollte man zu meditativer Musik greifen. Und da ist Avo Pärt einer der ganz großen Zeitgenossen aus Litauen, der viel, fast nur meditative Chormusik geschrieben hat.
In der Info der Talk heute mit Franco Rest. Herr Rest, Sie haben gerade gesagt, die Ärzte mussten auch erst lernen, mit dem Sterben umzugehen. Und so wie wir geboren werden, braucht es auch die Zeit, um zu sterben. Wie weit sind wir denn da gekommen? Haben Sie das Gefühl, wir haben da schon eine gute Lösung gefunden? Es gibt ja die Hospizbewegung, es gibt die Palliativmedizin, aber es gibt natürlich auch diese Kritik an der Medizin bis zum Ende. Ne? Wo stehen wir da?
Ja, also wir sind sehr weit gekommen. Es ist ein völlig neues Gebiet innerhalb des Gesundheitswesens, die Hospiz- und die Palliativarbeit. Aber gleichzeitig steckt darin auch eine Gefahr, nämlich im Grunde genommen die Gefahr einer Vergesellschaftung des Sterbens und des Zugriffs auf das Sterben. Also indem man Medikamente verordnen kann, indem man Menschen einweisen kann in bestimmte Einrichtungen. Und da in bestimmter Weise ausgebildete Leute mit ihnen sich befassen, auf die man dann auch vertraut, dass sie aufgrund der Ausbildung dann also besonders kompetent sind. Und da könnte wieder die Tendenz des Abschiebens wo wir eigentlich angefangen hatten, wieder entstehen. Jetzt allerdings
in schöneren Zimmern.
Also in einen schönen Bereich, genau. Und ich denke, deswegen muss unsere Tendenz dahin gehen, dass das Sterben wieder in dem persönlichen Umfeld stattfindet, also zu Hause. Dass überall, wo gestorben wird, eigentlich hospizlich gestorben werden kann. Das heißt, individuell, persönlich, einzigartig gestorben werden kann. Überall, das heißt sogar im Bereich eines Unfalls, im Bereich einer, Unfalls auf der Straße. Mhm. Oder auch eines Verkehrsunfalls irgendwelcher Art. Ne? Also alle Menschen sollten sich entsprechend intensiv mit Sterben und Tod als einem Teil des Lebens beschäftigen. Tod ist nämlich nicht das Ende von Leben, sondern, wie ich es eben dargestellt habe, eigentlich ein Übergang. Ist dieses Leben endet zwar, aber was dann kommt, wissen wir nicht. Insofern ist der Übergang fließend. Und das Sterben gehört zum Leben dazu. Es ist ein Teil des Lebens.
Jetzt haben wir ja sowas auch entwickelt wie die Patientenverfügung. Ne? Das heißt, auch jüngere Leute sollen sich schon frühzeitig Gedanken machen. Das ist ja schon ein Anker für eine Gesellschaft, auch zu sagen, hallo, beschäftige dich damit nicht erst, wenn du im Pflegeheim liegst, ne? Sondern denk vielleicht mit 50 oder 60 schon mal drüber nach, wie möchtest du sterben? Und da gibt es Formulare im Internet und die kann man sich ausdrucken. Das finden Sie, ist aber nicht die richtige Form.
Es ist eine unzureichende Form, weil durch die Patientenverfügung der Mensch aufgefordert wird, über sich in einer gedachten künftigen Situation negativ nachzudenken.
Was er alles nicht will.
Alles, was er nicht will, das soll er aufschreiben.
Im Wachkoma liegen 12 Jahre, 15 Jahre irgendwo
ja.
Auf der Station.
Ich will keine Schmerzen, ich will keine Apparate, ich will keine Beatmung,
Magensonde, ich will
keine und so weiter. Mhm. Was will ich alles nicht? Und dieses sollen Sie aufschreiben zu einem Zeitpunkt, wo Sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben, was Sie wirklich wollen. Das heißt, die Menschen verdrängen nach wie vor die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Und jetzt meinen sie sogar, mit einem Formular, mit einem Stück Papier, hätten sie diese Aufgabe, darüber nachzudenken, abgeschlossen. Also habe ich das Papier und der Begleiter, der jetzt neben dem Menschen steht, schaut ins Papier und schaut nicht mehr den Menschen an.
Es gibt aber Menschen, die sagen, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Was machen Sie denn mit denen?
Denen würde ich versuchen zu zeigen, dass sie dann einen Teil ihres Lebens nicht ernst nehmen. Einen Teil ihres Lebens nicht ernst nehmen. Gut, man kann immer verdrängen. Wir können Trennungen verdrängen.
Ist manchmal auch sinnvoll, ne? Leben, dass man auch Zeiten hat, wo man Dinge verdrängt, um sich dem Leben
wieder zu verwenden. Ja, es ist ja auch teilweise ganz gesund, zu verdrängen. Manche Dinge muss man auch verdrängen. Besondere Katastrophen, die man erlebt, muss man gegebenenfalls verdrängen, damit man wieder Ja sagen kann zum Leben. Aber das ist mit dem Sterben eben eigentlich nicht möglich. Allein die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Gehirntod ist eine solche Gefahr. Denn auch da meint man, ich könnte jetzt sagen, im Falle eines Todes, was immer dieser Tod ist, wie immer er definiert wird, soll das und das mit mir geschehen.
Sie sind ja auch gegen Organentnahme, ne?
Ich bin auch gegen die Organentnahme, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es den Gehirntod nicht gibt. Es gibt den Ausfall eines Organs. Es gibt viele Organversagensmöglichkeiten. Die Niere versagt, das Herz versagt. Und so kann es auch, dass das Gehirn mal versagt. Aber die Menschen sind damit nicht tot. Der Hirntod ist nicht der Tod des Menschen. Sondern der Mensch lebt auch im Zustand des totalen Hirnversagens lebt er noch als Individuum, als Mensch, als Persönlichkeit. Niemand kann sagen, ob ein hirntoter Mensch noch Sehnsucht, noch Träume, noch die Fähigkeit zu lieben, noch Elemente seines vorher christlichen oder anderen Glaubens hat. Und diese Impulse in seinem Leben noch lebendig sind. Das weiß niemand, weil wir so sehr oft als den Tod des Gehirns fixiert sind. Das ist eine Erfindung, der Hirntod ja aus dem Jahre 1964, als man das erste Herz transplantiert hat, als wir damals unsere Forschung begonnen haben, war der Herz-Kreislauf-Tod die Todesdefinition. Jetzt ist es der sogenannte Gehirntod. Mal schauen, was vielleicht in 50 Jahren für eine Todesdefinition da ist. Das heißt, das ist eine willkürliche Definition, die bestimmten Zwecken dient. Jetzt eben zum Beispiel den Zweck der Organentnahme.
Jetzt sagen Sie, oder Sie sind der Schöpfererfinder der sogenannten spirituellen Verfügung. Das ist auch eine Form von Patientenverfügung, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich auch war, dazu gedient hat, Sterbebegleiter in Hospizen für das Thema auch zu sensibilisieren, nicht?
Ja, eigentlich drängte es mich, den Instrumenten, die man erfand, etwas entgegenzusetzen.
Mhm. Ich lese mal eben so ein paar Fragen vor, nur dass man einen Eindruck kriegt. Also das ist dann nicht, was weiß ich, wie will ich konkret sterben und was will ich nicht, sondern es geht so um Dinge, wie bin ich mit anderen Menschen bisher umgegangen, ne? Habe ich gelernt, dass ich nicht alle Menschen mögen muss? Fühle ich mich in schweren Stunden von jemandem verstanden? Ich möchte so lange leben wie möglich, solange ich einigermaßen gesund bin, solange eine Aussicht auf Besserung besteht. Ich möchte so lange leben wie möglich, auch wenn ich ständig die Hilfe anderer benötige. Also es ist ein Versuch zu kategorisieren, wie kann ich mir meine letzten Stunden vorstellen? Möchte ich lieber nur eine Person um mich haben, meine Familie, möchte ich professionell betreut werden oder nicht? Soll da Musik gespielt werden oder nicht? Also sich so ein bisschen einzufühlen in diese letzte Lebensphase.
Ja.
Das ist, glaube ich, der
Ansatz. Wobei Sie das wie Aussagen formuliert haben eben. Es sind lauter Fragen.
Fragen, genau.
Es sind lauter Fragen. Es sind insgesamt 79 Fragen, die sich mit dieser Persönlichkeit beschäftigen, von der ich so viel jetzt gesprochen habe. Ich möchte also der Festlegung dessen, was ich nicht will, entgegensetzen, ein Wissen um das, wer ich bin und was ich will.
Ja, dazu gehört zum Beispiel auch, wem möchte ich noch Lebewohl sagen, ne? Mit wem möchte ich mich noch versöhnen? Also es ist auch eine Form von Lebensbilanz.
Und dann gleichzeitig auch die Frage, mit wem möchte ich mich auf keinen Fall versöhnen?
Ja.
Ja? Also auch solche Fragen. Also,
ja.
Und diese Patientenverfügung, also die eben nicht Patientenverfügung, diese spirituelle Verfügung, dient im Grunde genommen dazu, dass der Mensch über sich selber nachdenkt. Aber nicht nur er selbst, sondern ich habe die Vorstellung, dass alle, die Sterbebegleitung machen wollen, sich auch mit ihrem eigenen Tod erstmal auseinandersetzen. Also ist es auch ein Instrument, um die eigene Kompetenz als Begleiter zu erhöhen.
Und die Empathie auch, ne?
Auch also die Empathie.
Zu merken, wollen also die anderen vielleicht, wie würde ich das gerne haben?
Ja, die Einfühlung in das Besondere des jeweiligen Menschen, auch die vielen Möglichkeiten, also beispielsweise die Frage, ist für dich der Tod weiblich oder männlich?
Mhm.
Oder welche Farbe hat er?
Wen möchte ich bei mir haben, wenn ich sterbe, ist eine Frage. Oder was erwarte ich, vermute ich, wird sich mit mir eignen, ne? Während meines letzten endlichen Augenblicks? Da sind dann so Fragen wie Spiritualität, ne? Ist das mir wichtig?
Genau, und am besten setzt man sich mit diesen Fragen nicht alleine auseinander. Das ist meine Erfahrung jetzt, die ich mit der spirituellen Verfügung gemacht habe.
Sie haben das ja auch mit Studenten gemacht, haben Sie erzählt.
Ja,
ne?
Genau. Gut, da habe ich dann die Studenten als Gruppe und dann haben die sich über jede Frage ausgetauscht und sie haben miteinander gerungen, weil der eine sagte, also ich möchte auf jeden Fall niemanden bei mir haben und der andere sagt, ich möchte möglichst also 100 Leute bei mir haben, ganz viele. Oder ich will gar keine Musik. bei mir, ich will einfach Stille nur haben. Und der andere sagte, nee, also ich weiß ganz genau, die und die Musik muss auf jeden Fall aufgelegt werden, weil das, ich liebe die und so weiter. Und da haben die sich ausgetauscht. Nun würde ich hoffen, dass auch in Familien, auch in betroffenen Gruppen, also beispielsweise bei Krebskranken, bei AIDS-Kranken, dass man sich zusammensetzt und sich austauscht, um zu erfahren, welche Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Sterben gibt es noch, denn der andere Mensch denkt eben völlig anders. Also bereichert mich das und dann merke ich auf einmal, dass die Beschäftigung mit dem Sterben mein ganzes Leben bereichert. Ich werde also im Anschluss an die Auseinandersetzung mit den 79 Fragen ein kompetenter Mensch für Sterben, für mein eigenes und für das Sterben anderer Menschen, kompetenter Mensch.
Jetzt sind Sie ja selber in einer sehr persönlich betroffenen Situation, also so wie Ihr Leben mit Krankheit, Todeserfahrung begonnen hat, müssen Sie sich jetzt auch mit dem Sterben oder mit der Pflege Ihrer sehr kranken Frau auseinandersetzen. Sie hat seit vielen Jahren Parkinson und wird von Ihnen gepflegt zu Hause.
Ja.
Ja. Und Sie haben einen sehr beeindruckenden Artikel geschrieben, wo Sie geschildert haben, wie das für Sie war, die Seite zu wechseln, ne? Also vom Lehrenden in den Pflegenden und in dieser Auseinandersetzung mit Ihrer Frau. Können Sie das nochmal erzählen, was das für Sie bedeutet hat?
Ja, meine Frau war einst eine Dichterin. Sie hat viele Gedichte geschrieben. Sie ist die Erfinderin gewissermaßen der sogenannten Poesietherapie in Deutschland. Und im Rahmen der Krankheit Parkinson, fortgeschrittenes Stadium, hat sie alle Kommunikationsmöglichkeiten verloren. Das heißt, sie kann nicht mehr schreiben, nicht mehr sprechen. Das heißt, ich muss versuchen, gewissermaßen an ihren Augen, in ihrem Gesicht, in der Mimik, zu erfahren, was sie denkt, was sie fühlt.
Was sie möchte.
Oder ich muss es in unseren gemeinsamen Erinnerungen aufsuchen. Diese Erinnerungen sind natürlich gewachsen über die vielen Jahre, die wir miteinander verlebt haben. Sie sind bereichert worden. Die Erinnerungen haben uns natürlich an Sterben und Tod herangeführt, denn meine Frau hat es natürlich mitbekommen, dass ich 40 Jahre wissenschaftlich mich mit dem Sterben auseinandergesetzt habe. Das bleibt auch in der ehelichen Gemeinschaft natürlich nicht unberührt. Ich habe meiner Ehefrau damals bei der Hochzeit versprochen, in guten und in schlechten Zeiten wollen wir zueinander stehen. Nun kommen also ganz unweigerlich schlechte Zeiten. Mir geht es noch relativ gut, obwohl auch ich eine kleine unheilbare Erkrankung habe. Aber ich bin der Stärkere im Augenblick. Und infolgedessen muss ich dieses Versprechen versuchen einzulösen. Das versuche ich, indem ich selber bin und dort anschließe, wo ich weiß, dass meine Frau immer noch sie selber ist. Obwohl vielleicht Ärzte von außen mit irgendwelchen Diagnosen kommen, zum Beispiel der Diagnose Demenz, so sehe ich diese Demenz nicht. Selbst wenn sie kommunikationsunfähig ist, ist sie damit nicht dement. Ich glaube, dass der Begriff Demenz ohnehin eine sehr schlechte Beschreibung für die Wirklichkeit von veränderten Menschen ist. Gilbert Chesterton hat mal gesagt, die Verrückten, das sind die, die alles verloren haben, außer dem Verstand. Meine Frau hat viel Fähigkeiten verloren. Sie kann nicht mehr laufen, sie kann nicht mehr gehen. Sie kann nicht mehr singen, sie kann nicht mehr sprechen, sie kann nicht mehr schreiben. Aber sie ist immer noch sie selbst und sie ist immer noch meine Frau. Und die Erfüllung meines Lebens hängt an der Erfüllung des Lebens meiner Frau.
Jetzt beschreiben Sie so, dass Sie ja in Kontakt sind mit früheren, mit Freunden, Bekanntenkreis und da auch immer wieder die Frage auftaucht, warum gibst du sie nicht in ein Pflegeheim? Das wäre für dich einfacher, du könntest dein Leben weiterführen. Sie wäre gut umsorgt.
Ja.
Wie ist das für Sie?
Ja, im Verlauf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung bin ich auf diesen sehr wichtigen Satz gestoßen, ambulant vor stationär. Das heißt, das Sterben in dem Umfeld, in dem der Mensch gelebt hat, wo er sich zu Hause fühlt, wo seine Heimat ist, soll auch der Ort sein, von dem aus er zu der anderen Heimat gehen kann. Wenn es irgendwie möglich ist, also versuche ich, alle Hilfsmittel, die die ambulante Versorgung anbietet, eben auch für mich einzusetzen.
Sie haben Pflegekräfte?
Ich habe einen ambulanten Pflegedienst, der meine Frau morgens, mittags und abends versorgt. Ich habe einen Lieferanten für die pürierte Nahrung, die ich ihr geben muss. Ich habe eine 450-Euro-Jobberin, die als Betreuerin für die Zeiten sich mit meiner Frau beschäftigt, in denen ich zum Beispiel auch mal zu einem Arzt muss oder vielleicht auch mal eine OP habe oder Ähnliches, dass dann jemand bei meiner Frau ist. Und zwar jemand, der mit uns lebt, in unserer Geborgenheit, in unserer
Zweisamkeit.
In unserer Zweisamkeit, gewissermaßen als Dritter in der Zweisamkeit, ja. Damit aus der Zweisamkeit keine Einsamkeit entsteht, ja.
Mhm. Und trotzdem, es ist ja ein anderes Leben, nicht? Also Sie sind schon auch sehr einsam, wenn Sie sozusagen mit ihr nicht sprechen können.
Das ist ja sicherlich wobei auch nicht einfach. Ich eben auch sowohl als Wissenschaftler als auch als Schriftsteller und Dichter mich mit dem Begriff der Einsamkeit sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Ich glaube, dass es einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen Einsamkeit und Vereinsamung gibt. Die Einsamkeit ist der Bereich, wo wir mit uns selbst, mit unserem Gott, mit unserem Schicksal, mit unserem Menschsein eins werden können. Auch mit der Natur, mit der uns umgebenden Natur. Deswegen also auch der Versuch, immer noch meine Frau mal im Rollstuhl doch in den Garten zu bekommen, damit sie mit der Natur auch eins werden kann. Die Einsamkeit ist etwas anderes als die Vereinsamung, wenn zum Beispiel Freunde sich von uns zurückziehen, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Krankheit meiner Frau umgehen sollen, dann habe ich dafür Verständnis, für die Hilflosigkeit. Aber ich möchte trotzdem ihnen ins Gewissen reden und sagen, ihr leistet jetzt einen Beitrag zur Vereinsamung von den beiden, die eure Freunde sind und waren. Kommt doch einfach. Kommt vorbei. Ich weiß, dass es schwer erträglich vielleicht für euch ist, wenn ihr seht, wie jemand gebrechlich wird, aber das gehört zum Leben dazu. Es ist ein Teil des Lebens und ihr könnt es bei uns erleben und vielleicht tut es euch auch gut, das zu erleben. Also die Vereinsamung zu bewältigen, damit man die Einsamkeit, das notwendige Einswerden mit sich selbst auch wirklich entdeckt.
Wenn die Situation Ihrer Frau noch schlechter wird, wäre das für Sie auch eine Option zu sagen, ich gebe Sie in ein Hospiz oder würden Sie auch sagen, das soll dann auch zu Hause stattfinden?
Also ich schließe überhaupt nichts aus. Allerdings bin ich der Auffassung, ich würde es versuchen, so lange wie eben möglich selber zu schaffen, mit Hilfe derer, die sich anbieten. Also auch ambulante Palliativmediziner gibt es. Es gibt ein Netzwerk, ein Palliativnetz, ein hospizliches Netz. Der Pflegedienst hat zugleich auch Palliative Care, ausgebildete Pflegekräfte, gewissermaßen in der Rückhand, die mir dann auch helfen können in bestimmten Situationen. Es gibt vieles, was wir noch tun können, was wir suchen sollen und wir sollten es nicht aufgeben, aber ich schließe nichts aus.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Gesellschaft gucken, würden Sie sagen, wir machen da Fortschritte in der Art, wie wir mit dem Tod und dem Sterben umgehen? gerade weil die Menschen ja immer älter werden und auch so ein bisschen, ja, so eine Ungeduld auch eintritt. Also, dass man das Gefühl hat, medizinisch wird alles gemacht und ja,
ja.
Kostenfrage und so weiter.
Also ich bin schon der Überzeugung, dass sich unsere Gesellschaft signifikant verändert hat. Durch die Hospizbewegung, durch diese Gespräche, auch durch meine kleine spirituelle Verfügung. Die sogenannte todleugnende Epoche, wie man die 60er, 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bezeichnet hat, als todleugnende Epoche, die ist eigentlich am Ende. Wenn man mal verfolgt, wie zum Beispiel die Gesellschaft mit aktuellen Sterbefällen umgeht, mit zum Beispiel Suizidalität, also mit Selbsttötungen, wie die Gesellschaft umgeht mit der Alzheimer-Erkrankung. Also, dass Menschen sich, man nennt das heute outen, dass sie sich also zu erkennen geben als Schwerkranke, auch als Parkinson-Patienten. Wir haben Muhammad Ali gesehen, wir haben Kurt Masur gesehen und so weiter. Menschen, die ihren Parkinson eben nicht versteckt haben, sondern gesagt haben, auch meine Krankheit gehört in die Gesellschaft hinein. Sie darf nicht aus der Gesellschaft entfernt werden. Also da hat sich signifikant etwas geändert, womit ich glaube, dass wir die Aufforderung unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, und die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist eigentlich unbegrenzt. Das heißt, auch im Sterben kann die Persönlichkeit sich noch entfalten und vervollkommnen. Dieses zu verstehen, nimmt auch in der Gesellschaft, glaube ich, eindeutig zu.
Die Diskussion über aktive Sterbehilfe oder Selbsttötung am Ende aus eigenem Entschluss nimmt aber auch zu. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, ich habe mit großem Interesse verfolgt, wie der Bundestag zum Beispiel mit der Diskussion um die assistierte Selbsttötung umgegangen ist. Er hat ja den Beschluss gefasst, dass die Geschäftemacherei mit der assistierten Selbsttötung, also mit der von einem Arzt begleiteten Selbsttötung, dass das verboten werden sollte. Aber er hat damit im Grunde genommen die Assistenz bei einer Selbsttötung, wenn ein Mensch so in Verzweiflung gerät, dass er keinen anderen Weg sieht, als Hand an sein eigenes Leben zu legen, und ich ihm dabei helfe, dass ich aus dieser Strafbarkeit der Hilfe entfernt werde. Ich glaube, es war ein Highlight des Bundestages, diese Diskussion in dem Ernst zu führen, wie es dann auch geschehen ist. Natürlich mit der Konsequenz eines parlamentarischen Gremiums, dass eben zum Beispiel Fraktionszwang dann aufgehoben wird. Und ich glaube, wir werden an ähnliche Punkte kommen. Wenn zum Beispiel über die Patientenverfügung diskutiert wird und gesagt wird, die Patientenverfügung muss eigentlich passgenau auf den Krankheitszustand des Menschen zutreffen, wie das der Bundesgerichtshof es jetzt gesagt hat, dann kann man eigentlich nur sagen, ja, wir müssen die Menschen auch instand setzen, sich wirklich mit diesem Lebensende auseinanderzusetzen.
Ja.
Also brauchen wir eine Beratungspflicht im Zusammenhang mit der Patientenverfügung. Und zwar nicht durch Juristen, die dann irgendwelche Formulierungen, die dann ein bisschen mehr passen, da erfinden und dann in den Markt bringen, sondern von Mensch zu Mensch, von Auge zu Auge, von Sehnsucht zu Sehnsucht, von Traum zu Traum, von Liebe zu Liebe.
Kommen wir zum Schluss noch mal auf Ihre Todesträume vom Anfang. Wie stehen Sie jetzt zum Sterben, zum Tod? Ist das was, wo Sie sagen, ich habe das so beforscht und erforscht, das ist mir vertraut?
Ja, ich glaube, er ist mir vertraut. Die Begleitumstände, hatte ich vorhin gesagt, da muss noch viel dran getan werden. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, daran auch noch mitzuwirken, dass die Begleitumstände noch mehr in den Griff gebracht werden, wie man das so schön nennt. Aber der Tod hat seinen Schrecken verloren. Ich bin sogar zu der Überzeugung gekommen, dass es den Tod eigentlich gar nicht gibt. der Tod ist eine Erfindung des Menschen, um sich bestimmte Dinge zu erklären. Es gibt ein Ende eines Lebensprozesses, wie es immer wieder Enden gibt. Man beendet seine berufliche Tätigkeit, man beendet seine sportliche Tätigkeit und jetzt beendet man eben seine Lebendigkeit. Aber damit ist nicht der ewige Tod sofort schon präsent. Ich glaube, dass der Tod also wirklich nur eine Definition ist zu bestimmten Zwecken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.